Wenn man eine Predigt vorbereitet, dann ist der eine Teil, dass man sich mit dem ganzen Bibeltext auseinandersetzt. Und der andere Teil ist, dass man sich überlegt, ja, wie leite ich das denn jetzt eigentlich ein? Was könnte ich denn da erzählen? Und ich habe tatsächlich eine Geschichte, die ich vor kurzem erlebt habe. Okay, es war letztes Jahr im November. Ich war auf einer Männerfreizeit mit dabei und wir als Mitarbeiter hatten quasi den Auftrag, dass wir den Männern, also wir hatten dann so 8, 9 Stück pro Mitarbeiter, die sollten wir quasi so ein bisschen motivieren, dass sie ins Reden kommen. Ja, Männer und Reden ist manchmal so eine Sache. Und eine Frage war, ich wollte unbedingt wissen, warum kommen so viele Männer Jahr für Jahr eigentlich wieder? Was motiviert die eigentlich? Und wir saßen dann so zusammen und dann meinte einer, also wir lieben unsere Frauen ja schon, ja, aber hier wird man wenigstens so verstanden, wie man es wirklich gemeint hat. Ja, wir merken schon, nicht nur bei den Männern gibt es diesen Wunsch nach, ich will verstanden werden und ich will verstehen, sondern das ist in uns allen irgendwie so drin. Ja, so Sehnsucht nach Verständnis. Und wir haben einerseits dieses Bedürfnis, dass wir die Dinge verstehen, dass wir verstanden werden. Und dann haben wir die Gleichnisse Jesu. Irgendwelche Geschichten, wo man sich fragt, was soll denn damit jetzt gemeint sein? Wir haben ein kleines Problem. Jesus ist jetzt nicht mehr so greifbar da, dass man ihn jetzt am Kirchencafé mal zur Seite nehmen könnte und fragen könnte, ja Jesus, wie hast du denn das eigentlich gemeint? Den Luxus haben wir nicht, aber wir können uns so Stück für Stück rantasten. Und das haben wir drei Prediger auch mit euch heute vor, dass wir uns rantasten. Und da fangen wir erstmal so bei der allgemeinen Geschichte an vom Weinberg und kommen dann hin zur Deutung. Soweit der Fahrplan, dass ihr wisst, wo es lang geht. Ich will drei Fragen einfach mal beantworten, die quasi so auf die Geschichte treffen. Damit, also ich nehme jetzt so ein paar Stichproben quasi und das soll dabei helfen, dass wir diese Weinbergsgeschichte dann verstehen. Zum einen habe ich mir die Frage gestellt, ja warum stehen denn eigentlich die ganzen Arbeiter auf dem Marktplatz rum? Und das von früh bis spät. Damals war es wirklich gang und gäbe, dass das öffentliche Leben auf dem Marktplatz stattfand. Na, da spielten die Kinder, da wurden die Kranken hingebracht und da waren auch Tagelöhner, also Leute, die für eine bestimmte Zeit gearbeitet haben, standen da einfach und haben gehofft, dass sie jemand einstellt. Im Bibeltext klingt das vielleicht so, als hätten die gar nichts Besseres zu tun und haben keine Hobbys, aber so ist es nicht. Das war quasi eine Art Job, den man hatte. Man arbeitet für jemanden und die Leute warteten wirklich. Es war damals auch Tradition, dass vor allem ganz zu Anfang, also 6 Uhr, wurden vor allem die eingestellt, die halt richtig arbeiten konnten. Starke Leute, gesunde Leute. Und je später es wurde im Tag, desto eher wurden halt die Leute eingestellt, die krank waren, die schwach waren. Vielleicht Kinder und Frauen, die gar nicht so sehr viel leisten konnten wie ein gesunder, starker Mann. Und das können wir uns noch so ein bisschen vor Augen führen, wenn wir das Gleichnis hören. Tagelöhner, was ist das eigentlich? Ist die zweite Frage, die ich gerne stellen will. Jetzt nicht, also ein Tagelöhner meint eher, es ist eine Person, die man mieten kann. Und manchmal macht man das für einen Tag, manchmal macht man das für eine längere Zeit. Aber ganz wichtig war es, dass die Leute, die quasi mietbar sind, dass man die am Ende des Tages bezahlt. Das war jüdisches Recht, so musste das sein. Man könnte ja sagen, okay, ich brauche dich jetzt für 14 Tage und lässt den 13 Tage arbeiten, ohne dass der irgendwas davon hat. Und am 14. Tag sagt man, ach sorry, ich habe gar kein Geld dabei. Ja. Also das ist quasi eine Sicherheit, die eingebaut ist, dass Leute bezahlt werden. Denn die hatten ja jetzt nicht so wie andere Leute, Knechte oder Sklaven, gehörten die gar nicht zur Familie, sondern mussten halt täglich irgendwie schauen, wie sie über die Runden kommen. Ja, nun könnte man noch die letzte Frage noch beantworten, was gab es denn eigentlich so in einem Weinberg zu tun? Ich dachte, Schleswig-Holstein hat gar kein Weinberg irgendwie so zu bieten. Ich wurde eines Besseren belehrt. Es gibt echt einige, die sich getraut haben, in Schleswig-Holstein Wein anzubauen. Also ist auch für euch gar nicht so untypisch. Ich komme aus Baden-Württemberg, Weinregion und so. Da sieht man das, wie das so alles abläuft. Aber ich wurde eines Besseren belehrt. Also es ist echt Wahnsinn, was alles zu tun ist. Man schnippelt an den Reben rum, dass die Trauben gesund bleiben, dass es stark ist, dass ein guter Wein daraus wird. Man muss die ganzen Steine entfernen, die das Wachstum behindern, muss schauen, dass die Pflanzen genug Wasser haben, muss schauen, dass nicht irgendwelche Wildschweine oder sonst für Konsorten da in dem Weinberg rumspringen und alles kaputt treten. Und am Ende musste man noch den ganzen Wein pflücken und vielleicht etwas unhygienisch für den einen oder anderen, sind dann halt Männer so barfüßig da in dem Wein rumgestapft und daraus kam dann der Wein. Also keine Sorge, wenn ihr heute Wein trinkt, das läuft hygienischer ab als damals. Jedenfalls brauchte man eine Menge Leute, die arbeiten. Deswegen war es auch gar nicht so untypisch, dass über den ganzen Tag immer wieder mal andere Leute eingestellt wurden. Jetzt haben wir quasi so erstmal so das Allgemeine klären können und jetzt wird Naomi noch einen Ticken genauer auf die Deutung eingehen oder noch Christoph.
Alle Arbeiter, die werden gleich bezahlt. Egal, ob sie eine Stunde gearbeitet haben oder schon 12 Stunden in dieser senkenden Hitze an so einem krassen Berghang stehen und sich da abrackern, alle kriegen den gleichen Lohn. Ist das nicht ungerecht? Stell dir vor, du bist seit 15 Jahren in der gleichen Firma, bist so ein richtig treuer Mitarbeiter, hast dich richtig gut qualifiziert, höher als die anderen und kriegst die ganzen Jahre den gleichen Lohn wie die gerade eingestellt werden. Ist das nicht ungerecht? Oder hier ist eine Veranstaltung in der Gemeinde, du hast schon mit aufgebaut, stehst jetzt noch in der Küche mit und spülst mit, hast noch nicht mal ein Stück Kuchen und es kommen Leute und sagen Tschüss! Und haben sich nur voll gefuttert und gehen einfach wieder. Und du arbeitest die ganze Zeit und hast eigentlich gar nichts davon. Ist das nicht ungerecht? In der Geschichte hieß es am Anfang, dass der Weinbergbesitzer und die Arbeiter, die haben sich abgesprochen. Beide Seiten, die waren zufrieden und waren übereinstimmend mit dem Lohn, den sie bekommen sollten. Aber mit einmal gab es ein Problem. Und es kam dadurch, dass nicht so bezahlt wurde, wie die Leute kamen, also die Ersten, die als Erstes kamen morgens, die kriegen ihren Lohn, gehen nach Hause und dann die Nächsten, sondern die, die als Letztes kamen, die kriegen als Erstes den Lohn. Und dadurch fiel den anderen auf, hey, wir bekommen genauso viel wie die, die gerade mal eine Stunde gearbeitet haben und sind schon einen halben Tag da. Das kann doch nicht sein. Till hat gesagt, es ist ein Gleichnis und Jesus hat das Gleichnis erzählt. Und er hat sowas genutzt, um uns was zu zeigen, was Grundsätzliches in uns Menschen, was damals vor 2000 Jahren aktuell war und was heute noch aktuell ist. Und zwar ist es, dass wir neidisch sind. Das waren die Menschen damals und das sind wir heute. Und unser Neid, der geht sogar so weit, dass wir teilweise Gottes Gnade, die er allen Menschen geben will, dass wir die als ungerecht empfinden. Gottes Gnade ist wie so ein Geschenk. Ein Paket, was mit einmal vor der Tür steht. Ich habe das nicht bestellt, ich habe das auch noch nicht bezahlt, ich weiß nichts davon, es steht einfach da. Und Gott hat es geschickt vor meine Tür, weil er sich so sehr danach sehnt, mit uns Beziehung zu haben. Durch dieses Paket will er wieder eine Beziehung herstellen. Hätte er kein Paket geschickt, dann wäre auch keine Verbindung da. Und in dieser Geschichte, in diesem Gleichnis, kriegen alle dieses Paket, diese Gnade. Und die einen Arbeiter, die morgens kommen, die sagen, hey, ich will nicht, dass der andere genauso viel bekommt wie ich. Ich habe viel mehr dafür getan. Ich bin viel länger Christ. Ich habe viel mehr mitgearbeitet. Ich habe viel mehr dies oder jenes. Ich will nicht, dass der andere das genauso hat, dass es dem anderen genauso gut geht. Ich finde, ich verdiene mehr als die anderen. Das sagt es in der Geschichte. Und ich weiß nicht, ob euch der letzte Vers aufgefallen ist. Der ist eine ziemlich krasse Aussage. Da heißt es, darf ich denn mit dem, was mir gehört, nicht tun, was ich will? Oder bist du neidisch, weil ich so gütig bin? Darf ich denn mit dem, was mir gehört, nicht tun, was ich will? Oder bist du neidisch, weil ich so gütig bin? In dem Sprichwort heißt es, aller Mangel kommt aus dem Vergleichen. Die Arbeiter, die waren anfangs total zufrieden. Das war der ganz normale Tageslohn, der ihnen angeboten wurde. Es war alles in Ordnung. Aber erst als sie festgestellt haben, die weniger getan haben dafür, bekommen das Gleiche, wurden sie unzufrieden. Und ich glaube, so ist es oft auch mit Gottes Gnade. Wir sind eigentlich total zufrieden, aber nur so lang, wie wir genau das bekommen, was die anderen auch bekommen, wenn nicht sogar noch mehr, aber mindestens genauso viel. Ich habe ein Beispiel aus meinem Leben, was jetzt im letzten Jahr gerade los war, und da ging es meiner Mama nicht so gut. Die war ein Jahr lang jetzt circa krank, es gibt seit einer Woche endlich mal wieder Besserung und war seit Februar im Krankenhaus, ein halbes Jahr lang. Und ich habe mir gedacht, Gott, was soll denn das? Also ich lasse mich irgendwie ausbilden, damit ich von dir erzähle. Ich soll Menschen erzählen, wie gut du bist. Und gleichzeitig erlebe ich, dass meine Mama, die so gut zu vielen Menschen ist, die dir treu dient, die so ein großes Vorbild für viele ist, dass sie so krank ist. Was soll das? Und wir sehen da auch heute noch keinen Sinn irgendwie so drin. Und es scheint uns einfach ungerecht. Aber uns wurde auch nie gesagt in der Bibel, Gott hat uns nie gesagt, dass wir vor Krankheit verschont bleiben, nur weil wir Christ sind, dass es uns in diesem Punkt besser gehen wird. In der Geschichte heißt es nur, dass letztendlich alle den gleichen Lohn erhalten. Alle kriegen die Gnade. Alle können das ewige Leben bekommen, wenn sie es wollen. In der Bibel steht sogar, dass wir eigentlich noch nicht mal das verdient haben, sondern dass wir eigentlich was ganz anderes verdient haben als Menschen. In Römer 6, Vers 23 steht, dass wir eigentlich den Tod verdient haben. Und zwar nicht der Tod hier auf Erden, wo wir dann im Grab liegen oder in einer Urne oder sonst was, sondern der Tod, wo wir ewig von Gott getrennt sind. Das haben wir eigentlich verdient, was wir alle eigentlich nicht wollen. Und wie viel mehr sollten wir uns darüber freuen, dass Gott uns so ein Paket gibt, so ein Geschenk, was wir nicht bezahlen müssen, was wir nie bezahlen könnten, was er uns einfach hinhält und sagt, nimm meine Gnade an. Wie viel mehr sollten wir uns darüber freuen und sollten anderen das auch gönnen und sagen, hey, Gott will uns seine Gnade schenken und anders als die Arbeiter im Weinberg handeln.
Dieses Gleichnis stellt auch die Frage, wozu bin ich eigentlich Christ? Und wozu investiere ich mich vielleicht in der Gemeinde? Helmut Thielicke, ein Theologe, der sagt, dass man, um dieses Gleichnis zu entschlüsseln, dass man da einen Code braucht. Und nur wenn man diesen Code hat, nur wenn man das Gleichnis aus dieser Perspektive sieht, dann kann man das alles verstehen. Wie der Code ist, sage ich nächste Woche. Nee, Spaß. Sage ich jetzt. Thielicke sagt, nehmen wir mal an, stellen wir uns mal vor, die Arbeit im Weinberg ist gar keine Plage, für die man am Ende irgendwie entlohnt werden muss, sondern die Arbeit im Weinberg ist etwas Gutes, über das man sich schon freuen kann. An einer anderen Stelle sagt Jesus in einem anderen Gleichnis, dass der Vater der Weinbergsbesitzer ist. Also stellen wir uns vor, die Arbeit im Weinberg ist der Ort, wo ich in der Nähe meines Vaters bin, wo ich Zeit mit Gott verbringe, wo ich in der Nähe von Jesus bin. Dann geht es nicht mehr darum, was ich am Ende für einen Lohn bekomme, sondern dann freue ich mich, dass ich schon die ganze Zeit bei ihm sein kann. Dann freue ich mich, dass ich meine Mitarbeit mit ihm gestalten kann, dass ich mit ihm unterwegs sein kann. Es geht nicht darum, dass ich irgendwas bekomme am Ende, sondern es geht darum, dass ich jetzt Zeit mit Gott verbringen darf. Und das bringt die spannende Frage auf, wozu mache ich das eigentlich? Wozu arbeite ich mit? Wozu bin ich Christ? Mache ich das, weil ich am Ende irgendwie einen Lohn haben will? Vielleicht ein Lob von jemandem? Vielleicht ein gutes Wort von jemandem aus dem Kirchengemeinderat? Mache ich das, weil ich irgendwie persönlichen Spaß haben möchte? Und wenn das alles ausbleibt, dann werde ich richtig stinkig. Oder wenn jemand anders, der kürzer mitarbeitet, wenn der mehr Lob bekommt, dann werde ich richtig sauer. Oder freue ich mich an meiner Mitarbeit? Freue ich mich, wenn ich bei meiner Mitarbeit das für Jesus machen kann und das mit Jesus machen kann, das für meinen Vater und mit meinem Vater im Himmel machen kann? Und wenn das der Fall ist, dann werde ich mich nicht ärgern, wenn jemand, der kürzer dabei ist, den gleichen Lohn bekommt oder wenn es keiner sieht, was ich mache. Nicht, dass wir uns falsch verstehen, Es ist gut, dass wir hier in der Gemeinde eine Kultur haben, wo wir uns gegenseitig loben und wo wir uns Lob und Anerkennung schenken und wo es auch Freude macht. Das soll absolut so sein. Das ist ganz wichtig. Aber wenn wir Dinge nur noch fürs Lob machen oder nur noch machen, damit es Spaß macht, wenn wir es gar nicht mehr für Gott machen und wenn wir gar nicht mehr in unserer Mitarbeit sehen, dass wir dadurch auch eine schöne Zeit mit unserem Vater verbringen, eine schöne Zeit mit Jesus haben, dann wird das Ganze irgendwie schief. Wir können nicht nur für das Lob anderer mitarbeiten. Meine Beziehung zu Jesus und mein Dienst für ihn kann auch in die Richtung schief werden, dass ich mich nur noch als Knecht sehe oder als Magd sehe. So wie die Arbeiter im Weinberg das formuliert haben, wir buckeln hier in der sengenden Hitze. Das kann sein, dass sie nur noch denken, ich muss hier schuften und buckeln, ich muss immer bereit sein, ich darf nie auf meine eigenen Bedürfnisse achten. Und das ist ja auch noch biblisch, in der Bibel steht irgendwo, dass wir Knechte sein sollen. Aber in der Bibel steht eben auch, dass wir Kinder Gottes sind, dass wir seine Kinder sind. Und das heißt auch, wir dürfen manchmal einfach die Zeit in der Gegenwart unseres Vaters genießen, ohne irgendwas zu tun. Wir dürfen mal sagen, nee, heute bin ich einfach Kind, heute mache ich gar nichts. Ein dritter Weg, wie es irgendwie schief werden könnte, könnte so lauten, dass ich mein Leben mit Jesus wie so eine Verdienstabrechnung sehe. Dass ich schaue, ah, was investiere ich und was kriege ich nachher raus. Und wenn ich vielleicht ein bisschen mehr investiere, kriege ich dann vielleicht auch mehr raus, dann mache ich so eine Kosten-Nutzen-Rechnung und so eine Bilanz. Wenn ich mehr Einsatz bringe, kriege ich auch mehr raus am Ende vielleicht. Aber auch das wird irgendwie schief, denn darum geht es auch nicht. Es geht um eine Beziehung zu Jesus, eine Beziehung zu unserem Vater. Es geht nicht nur um die Schulterklopfer, es geht nicht darum, dass ich mich als Knecht von Gott sehe und es geht auch nicht um diese Kosten-Nutzen-Rechnung. Es geht um Beziehung, meine Beziehung zu meinem Herrn, meine Beziehung zu meinem Vater, meine Beziehung zu meinem Freund Jesus. Und wenn ich das begriffen habe, dass es gut ist, im Weinberg zu sein, weil ich in der Nähe meines Vaters bin, dann werde ich mich über jede Stunde in meinem Leben freuen, die ich in seiner Nähe verbringe und die ich in seiner Nähe verbracht habe. Und wenn jemand später in seinem Leben dazukommt, werde ich mich freuen für den, dass er jetzt auch da ist. Und jemand, der spät in seinem Leben zum Glauben kommt, der wird dann nicht denken, oh puh, dass ich jetzt nochmal auf meinem letzten Meter hier noch den Lohn mitnehme und sonst ohne Jesus gelebt habe, sondern jemand, der spät zum Glauben kommt, der wird sich freuen und wird denken, jetzt ist mein Leben erst wirklich was wert, weil ich jetzt Jesus kennengelernt habe. Ein Beispiel, was das Ganze für mich irgendwie erklärt hat, dieses Gleichnis: Wir haben einen Schrebergarten und da sind 5 Apfelbäume, das ist im Herbst so ein bisschen was zu tun. Und im letzten Jahr haben wir ein Erntefest gemacht mit meiner Familie. Wir haben morgens um 9 angefangen, da war meine Frau dabei und meine 2 Kinder. Mittags kam meine Mutter dazu und hat noch mitgeholfen. Und irgendwie nachmittags kam noch meine Schwester dazu und hat auch noch mitgeholfen. Und wir haben gegrillt und am Ende hat jeder ein paar Äpfel mitgenommen. Jeder hat den gleichen Lohn bekommen, eine Wurst und ein paar Äpfel. Aber wir haben unterschiedlich lang gearbeitet. Aber keiner würde sagen, das ist jetzt ungerecht, dass ich früher da war, sondern wir fanden es alle schön. Wir hatten alle Spaß dabei, zusammen zu sein, in diesem Garten zu sein, die Äpfel aufzulesen. Es hat Spaß gemacht. Wir haben uns gefreut miteinander und wie der Lohn war, war letztlich Wurst im wahrsten Sinne des Wortes. Das Schöne war, gemeinsam zu arbeiten. Und ich glaube, dass dieses Bild auch das Weinbergsgleichnis erklärt. Es geht darum, mit Freude gemeinsam zu arbeiten. Und der Lohn, der ist letztlich zweitrangig. Es geht um die Zeit, die wir mit Jesus verbringen können. Amen.